Ich habe das Thema heute beschrieben mit dem Titel Loslassen und Vergeben. Was ich finde, ein sehr gutes Thema ist für einen Jahresabschluss. Man kann ja am Jahresabschluss so zwei Sachen machen. Entweder man macht sowas so die Vorsätze fürs nächste Jahr, ne, so in die Zukunft schauen, oder man macht so einen Rückblick, ne, so was war denn. Beides ist gut, glaube ich. Ich glaube, das hat nichts zu tun mit Pessimist oder Optimist, sondern das sind einfach zwei gute Perspektiven, die man einnehmen sollte. Nach vorne und nach hinten gucken ist in gewisser Weise gut. Ich glaube aber, dass, obwohl es ja nur ein Datum ist, man solche Jahreswechsel nutzen kann, um sich selber ein bisschen zu ermutigen, eine gewisse Reflexion zu machen. Ja? Und ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, der uns eigentlich immer wieder kommen sollte, ist, wir müssen auf unser Herz aufpassen. Wir müssen sensibel sein für das, was in unserem Herzen vor sich geht. Es gibt ja so verschiedene theologische Richtungen, die sich gegenseitig immer gern bekriegen. Es gibt so die einen, zum Beispiel bei den Pfingstlern sagt man das, da sagt man, die sind so überemotional, die schauen nur aufs Herz. Ja? Und dann gibt es so die andere konservative Richtung, das wären vielleicht so die Brüdergemeinde, die haben manchmal ein bisschen Angst vor Emotionen. Und ich glaube aber, dass man das gar nicht gegeneinander ausspielen kann. Ja? Wir sind ganzheitlicher Mensch. Das sagt Jesus schon im Gebot der Liebe zu Gott. Also er sagt eben nicht, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, Ende. Sondern er sagt ja ganz bewusst, liebe Gott mit diesen ganz verschiedenen Eigenschaften deines Seins. Also ich würde die Sachen gar nicht gegeneinander ausspielen, irgendwie das Emotionale, das Herz vielleicht oder mein Innenleben und irgendwie die harten Fakten, das Wort Gottes, mein Verstand. Und dennoch sagt die Bibel aber im Alten Testament, mehr als alles andere behüte dein Herz. Wo es nicht um Emotionen übrigens geht, das ist ganz wichtig. Das möchte ich immer wieder aufklären. Herz in der Bibel meint nicht wie in der Popmoderne Emotionen. Ja, also die Bibel sagt nicht mehr als alles andere behüte deine Emotionen, sondern das Herz ist viel tiefer in der Bibel. Es drückt mein innerstes Streben aus. Ja, die innerste Richtung, in die ich gehe, mit all meinem Sein, auch mit meinen Gedanken. Und mehr als alles andere sollen wir aufpassen, was da in uns vor sich geht. Das finde ich total spannend. Ich meine, man würde ja vielleicht eher erwarten, mehr als alles andere behüte das Wort Gottes. Oder mehr als alles andere schau, dass du jeden Tag Bibel liest oder sowas. Ja? Das sagt er aber nicht. Er sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn wenn dein Herz unrein ist, wenn da in dir etwas verunreinigt ist, wenn du eine bittere Wurzel aufgewachsen ist, dann wird dir das Bibellesen eventuell sogar zum Fallstrick. Wenn du nicht auch mit dem Wort Gottes das da drin behandelst. Dann wirst du nämlich, das kennt ihr vielleicht, wenn du zum Beispiel Schuld auf dich geladen hast, ja, und du hast einen ungesunden Umgang mit Schuld, zum Beispiel einen sehr selbstanklagenden Umgang mit Schuld, dann wirst du die Bibel in dieser Brille lesen. Du wirst lauter Stellen finden, die dich verurteilen. Und du wirst nicht mehr mit klarem Blick auf das Wort Gottes schauen können, weil in dir etwas unrein ist, etwas verunreinigt wurde. Und deswegen möchte ich heute dieses Thema nehmen, loslassen und vergeben. Und ihr seht schon, ich möchte auf einen ganz bestimmten Aspekt hinaus. Denn ich glaube, eine der bittersten Wurzeln, eine der zerstörerischsten Dinge, die es gibt, ist Stolz und Unvergebenheit. Das ist eine der schlimmsten Dinge. Und wir als Christen müssen dieser Sache den Kampf ansagen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass das in unserem Herzen Platz hat, geschweige denn, dass es zum Standard wird. Und deswegen habe ich eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus 18. Und ich werde heute eine Vers-für-Vers-Auslegung machen, ganz schön klassisch noch am Ende des Jahres. Ja. Eine ganz klassische Auslegungspredigt. Die Verse 21 bis 35, ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Das Wort vergeben, vielleicht um da euch mit kurz reinzunehmen, ich habe ja gern so auch diese ganzen griechischen Studien und so. Es gibt verschiedene Worte im Alten und Neuen Testament für vergeben oder Vergebung. Das ist eines der häufigsten Worte im Griechischen ist, wer von euch weiß es? Ne, hamartia ist die Sünde. Wer weiß, was das griechische Wort für Vergebung ist? Keiner? Okay. Aphiemi, Das ist eines der häufigsten Worte, das im Altgriechischen verwendet wird, aphiemi. Und aphiemi heißt eigentlich so etwas wie vergeben, aber auch lassen oder loslassen. Es wird also auch im Kontext verwendet, um eine Schuld zu erlassen. Ja? Und dieses Wort, besonders in den Evangelien, wird ganz häufig verwendet für Vergebung oder vergeben. Ja? Aphiemi, genau. Das heißt, Vergebung und Loslassen ist eigentlich ein und dasselbe Thema. Deswegen habe ich diesen Titel so gewählt. Loslassen und vergeben. Vergeben bedeutet etwas loslassen. Und wir werden gleich sehen, worum es dabei Vergebung geht. Und ich bitte dich in dieser Predigt, deinen Verstand auch zu benutzen, aber auch zu prüfen, spricht der Heilige Geist in dieser Predigt zu dir, ob du da etwas noch nicht losgelassen hast. Und ich glaube, diese Predigt ist für dich eine Chance, das zu erkennen und tatsächlich zu lernen, das loszulassen. Deswegen gehen wir jetzt in diesen Text rein. Matthäus 18, Vers 21. Der Kontext ist hier verschiedene Reden von Jesus. Er wird gefragt zum Beispiel, wer der Größte im Reich der Himmel ist. Und Jesus erklärt, was wirklich Größe bei Gott bedeutet. Und er versucht es ihnen zu erklären, dass eben nicht das Große und Starke bei Gott das Große ist, sondern dasjenige, was sich erniedrigt, dasjenige, das umkehrt von bösen Wegen, dasjenige, das sich unter Gott beugt, das ist das Große im Reich Gottes. Und er nennt dann eine Stelle ab Vers 15, wo es sehr stark um Gemeindezucht geht. Also da geht es darum, wie die Gemeinde Gottes mit Sünde umgehen soll. Und dann kommt ein Gleichnis und eine Frage von Petrus, die vorangeht. Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Also Petrus versucht hier gerade großzügig zu sein, okay? Also er sagt, also 7-mal, ich meine, 7-mal ist ja schon nicht schlecht, ne? Und Jesus sagt, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Also 490. Ich hoffe, du machst dir in deinem Leben eine Strichliste. Weil ab 491 darfst du ihm eine runterhauen. Nein. Das ist natürlich nicht gemeint damit. Die Frage ist, was ist damit gemeint? Und wer die Bibel schon lange liest, der sagt jetzt, ja gut, 7 mal 70 mal, die 7 ist irgendwie so eine Ewigkeitszahl, also ist die Ewigkeit damit gemeint. Okay, also immer soll man vergeben. Okay, klar, das immer, okay? Also man soll immer vergeben. Aber ich möchte euch vielleicht so ein kleines Schmankerl mitgeben aus der Bibel, um diese Aussage von Jesus noch besser zu verstehen. Und dazu müssen wir ganz weit zurück in Genesis. Ihr dürft mal aufschlagen. Genesis, Kapitel 3, also 1. Mose. Ne? Ganz weit zurück zum Sündenfall. Beziehungsweise in Kapitel 4. In Kapitel 4 sehen wir etwas sehr Interessantes. In Kapitel 4 geht es um Kain und Abel. Ja? Wir haben den Sündenfall, der Mensch wird vertrieben aus dem Paradies, die ersten Kinder, Kain und Abel, zwei Brüder, und Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Kain wird bestraft von Gott, was übrigens eine sehr schwierige und interessante Stelle ist, weil er sagt zum Beispiel, er hat Angst, wenn er irgendwo hingeht, dass er dann von den Leuten erschlagen wird. Und man fragt sich, aber waren das nicht die ersten Kinder? Wer ist denn da, wer ihn erschlagen könnte? Aber okay, das ist eine andere theologische Frage. Auf jeden Fall sagt dann Gott in Kapitel 4, Vers 15, fürwahr, wer Kain totschlägt, zieht sich siebenfache Rache zu. Aha. Also Gott sagt zu Kain hat Angst und sagt, okay, Herr, ich bin jetzt ohne Schutz, ich soll umherlaufen. Und Gott sagt, okay, wenn dir jemand was antut, werde ich das siebenfach rächen. Kurz merken, okay. Jetzt gehen wir ein ganz kleines Stück weiter zu einem wunderbar sympathischen Menschen mit dem Namen Lamech. Der hatte zwei Frauen, das war der erste Mann in der Bibel mit zwei Frauen. Und Lamech sprach zu seinen Frauen in Vers 23, Ada und Zilla, hört meine Stimme. stell mir den vor, heute die jungen Leute würden sagen, das ist ein Talerhuhn, ja? Das ist so ein Macker, ja? Also, Adam und Zilla, hört meine Stimme. Muss man vielleicht so reden. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Also der redet sogar von sich in der dritten Person, ne? Also so. Lamech wird 77-fach gerecht. Aha, das ist sehr interessant. Was macht denn der gute Lamech da? Lamech weiß, Gottes Rache ist siebenfach. Okay? Und Lamech sagt, das reicht mir nicht. Ist ja viel zu wenig. Ich setz noch 70 obendrauf. Ja? Dann machen wir 77. Aha. Das heißt, diese beiden Zahlen kommen im selben Kapitel der Bibel im Kontext von Rache vor. Okay? Das sind keine zufälligen Zahlen, die Jesus hier wählt, um eine möglichst hohe Zahl zu erzeugen. Sondern ich glaube, diese Zahlen sind intentional, sie sind beabsichtigt. Bei Vergebung geht es immer um Rache. Okay? Wenn wir ehrlich sind, stimmt das. Wir wollen ein Recht. Und meistens wollen wir es selbst einfordern oder es selbst bewirken. Das nennt sich Rache. Okay? Und das Interessante hier ist Folgendes. In diesem Kontext steht die 7 für die Strafe Gottes. Und die 70 für das, was der Mensch hinzufügt. Jesus sagt jetzt, vergib 7 mal 70 mal. Das heißt, Vergebung deckt sowohl die göttliche Rache als auch die menschliche Rache zu. Das finde ich ein total tolles Bild. Jesus sagt, Vergebung ist ganzheitlich. Vergebung deckt alles zu. Und wir haben mehrere Stellen, wo die Vergebung untereinander mit der Vergebung in Bezug auf Gott sehr stark in Verbindung gebracht wird. Stellen, die gar nicht so einfach zu interpretieren sind. Zum Beispiel, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das ist eine sehr interessante Stelle. Die steht in, ich glaube, Johannes 20. Also, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Da muss man darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber es zeigt schon eine sehr starke Autorität von dem, was wir untereinander tun. Dass das, was wir an Vergebung aussprechen, dass das wirklich eine Kraft hat auf das gesamtheitliche Leben des anderen. Okay? Also Vergebung ist nicht nur ein, ja, ist also was Zwischenmenschliches. Wenn wir davor schauen in die Verse, dann sehen wir nämlich einen sehr interessanten Vers, wo Jesus sagt in Vers 18, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und auch hier ist der Kontext wieder Vergebung und Streit. Es geht um einen Konflikt hier. Und Jesus sagt, du kannst die Vergebung untereinander nicht trennen von der Vergebung Gottes. Es ist etwas, was ineinander übergeht. Also mal das ganz deutlich zu sagen. Wenn du glaubst, dass Gott dir vergeben hat und du vergibst nicht den Menschen, dann sagt Jesus etwas sehr Klares, aber Hartes. Und dazu werden wir auch gleich was lesen. Er wird dir nicht vergeben. Wenn du nicht vergibst, hast du die Vergebung Gottes erst gar nicht verstanden. Und dann sagt er, er wird dir nicht vergeben. Das müssen wir mal sacken lassen, okay? Das ist eine Aussage der Schrift. Und wir werden jetzt gucken, was Jesus darüber lehrt. Also Vergebung, sagt er erstmal Petrus, ist eine unglaubliche Kraft. Sie deckt alles zu. Ja? Sie schafft es, jegliche Rache aufzuheben. Darum gleicht, Vers 23, das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Jetzt kommt der zweite Aspekt von Vergebung, okay? Wir hatten eben Rache als Aspekt. Jetzt kommt der zweite Aspekt, das ist der Aspekt Schuld. Vergebung hat auch immer etwas zu tun mit Schuld. Und da möchte ich ganz klar sagen, Vergebung bedeutet nicht, Schuld zu rechtfertigen oder zu relativieren. Oder zu legitimieren, zu erlauben. Vergebung bedeutet nicht, ach, das ist egal, was du gemacht hast. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand eines meiner Kinder misshandeln würde, dann wäre meine Aufgabe, diesem Menschen zu vergeben. Meine Aufgabe wäre aber genauso, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch niemals mehr auch nur in Sichtweite von meinen Kindern kommt. Das sind beides meine Aufgaben. Vergebung bedeutet nicht, ach, ist ja alles egal, Schwamm drüber, fangen wir neu an. Das wäre Versöhnung, okay? Und nicht immer kann Versöhnung geschehen, obwohl Vergebung geschehen ist. Das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden. Manchmal ist es unweise, sofort zu sagen, ach, ich vergebe dir und wir versöhnen uns. Das ist unweise. Vergebung bedeutet auch, Schmerz und Schuld erstmal anzuerkennen und zu betrachten. Und nicht vorschnell zu sagen, ach, das fühlt sich aber ungut an, Schwamm drüber. Das ist nicht Vergebung. Als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Das ist natürlich die große Frage, was ist denn 10.000 Talente? 10.000 Talente kannst du nie und nimmer zurückzahlen, okay? Also um euch mal einen Vergleich zu geben. 10.000 Talente sind, nach Meinung der Forscher, ungefähr 100 Millionen Denare. Okay, das war die Alltagswährung, Denare. Um mal einen Vergleich zu geben. Die Söhne des Herodes hatten ungefähr ein jährliches Steuereinkommen von 900 Talenten. Okay, also vergleichen. Das Staatseinkommen der Söhne Herodes in einem gesamten Jahr war 900 Talente. Dieser Mann schuldet 10.000. Nie und nimmer kann der das zurückzahlen. Niemals, okay? Also diese Summe nimmt Jesus ganz bewusst. Okay? Das ist keine, ach, was nehmen wir für eine Summe? Ja, das ist eine unglaubliche Summe. Niemals kann er das zurückzahlen. Das ist sehr wichtig, uns zu merken, okay? Weil wir werden nachher noch eine zweite Summe haben. Die ist eine andere Summe. Also 10.000 Talente. Warum glaubt ihr, dass Jesus diese Summe nennt? Weil unsere Schuld vor Gott genauso ist. Du kannst deine Schuld, die du vor Gott hast, nicht zurückzahlen. Nicht einmal, weil du so unglaublich schlimme Dinge getan hast. Nicht jeder von uns ist ein Mörder oder sonstiges, ja? Das Schlimme ist ja gar nicht so sehr zu sagen, ja, wer hat die größten Sünden gemacht? Das Schlimme, was der Mensch tut, was wir alle tun, ist wissentlich, dass da ein Gott ist. Wissentlich, dass ich nicht mein eigener Herr bin, immer wieder zu sagen, doch, ich bin mein eigener Herr. Wir spucken Gott ins Angesicht, der uns geschaffen hat. Das macht die ganze Menschheit. Und sagen, wir wissen es besser. Das ist das Schlimme. Und daraus folgt dann Sünde und Tod und Leid und so weiter. Das Schlimme ist, dass wir Gott nicht als den sehen, der er ist. So sagt es schon Römer Kapitel 1. Sie haben keine Entschuldigung. Sie könnten allein durch Nachdenken erkennen, dass es einen Gott geben muss. Aber sie machen sich erst gar nicht auf die Suche, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie wollen Gott nicht. Viele Menschen wollen Gott nicht. Ich glaube, viele Menschen wollen Jesus, wenn wir ihn zeigen, weil sie sehen eigentlich das Wunderbare in Jesus. Deswegen finde ich die Ausrede immer nicht so gut, wenn man sagt, ja, will ja eh keiner hören, also brauche ich nicht erzählen. Doch, viele wollen das hören. Viele Menschen sind hungrig nach Jesus, aber von sich aus können sie nicht zu Gott kommen. Das ist auch so eine Frage in der Theologie, ne? Auch mit Calvinismus und Arminianismus und diese Fragen. Aber die Bibel sagt, wir selber können es nicht schaffen, zu Gott kommen, es sei denn, er zieht uns. Und wenn dieses Angebot der Gnade Gottes kommt, dann weckt es etwas im Menschen. Es weckt etwas auf im Menschen, das eine Sehnsucht herbeiführt. Also, unsere Schuld vor Gott ist nicht durch uns zurückzahlbar, weil wir unser Leben tagtäglich immer wieder wegwerfen und weil wir in einer Entfremdung zu Gott leben und diese Entfremdung konnte nur aufgehoben werden durch ein einmaliges, perfektes Opfer. Das ist eine Theologie, die wir verstehen müssen und die tiefer gehen muss als, ja, zum Glück hat Jesus mich ganz so lieb und er vergibt mir. Das Kreuz ist tiefer als das, okay? Lest den Hebräerbrief. Lest, warum das so geschehen musste, dass Jesus all das erfüllt, was Gott im Laufe der Geschichte mit seinem Volk an Bünden geschlossen hat. Und Jesus erfüllt das Hohepriestertum, er erfüllt das Opferlamm, er erfüllt all diese Dinge, um einen legalen Weg zu schaffen, für dich und mich zu Gott kommen zu dürfen. Nicht einen sentimentalen alter Opa-Gott-Weg, der so Mitleid hat und sagt, ach ja gut, dann machen wir es ja doch anders, sondern einen legalen Weg, wo der gerechte Gott gerecht bleiben kann und der liebende Gott liebend bleiben kann. Das ist unglaublich wichtig, okay? Das ist unsere Botschaft, deswegen müssen wir das Kreuz verstehen. Das ist eine Sache, die untergeht in Kirchen, weil wir über so viele ethische Dinge nachdenken. Ja, wir empören uns dann über Politik und wir reden über Sexualethik und diese Dinge nehmen plötzlich den Stellenwert Nummer 1 ein. Wir können diese Dinge nur verstehen aus der Perspektive des Kreuzes Jesu Christi. Das müssen wir zuerst verstehen, dann kommt der Rest. Also er kann sich zurückzahlen, okay, das ist hier völlig klar. Vers 25. Weil er aber nicht bezahlen konnte, okay, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Total spannend. Der Herr fordert tatsächlich genau das, was Gott auch vom Menschen fordert, nämlich sein Leben. Wir sind Gott ein ganzes Leben schuldig. Du bist Gott dein Leben schuldig. Du hast dich nicht selbst in Existenz gebracht. Du bist es ihm schuldig. Und ich koste Gott genau ein Leben momentan. Und das kann ich niemals zurückzahlen, dieses Leben. Ich habe so viele Tage vergeudet, die kann ich nicht zurückzahlen. Dank sei Gott, dass Jesus gezahlt hat. Er hat sein Leben für mich gezahlt, damit ich leben darf. Obwohl ich mein Leben immer wieder wegwerfe. Obwohl ich immer wieder auf falsche Bahnen gehe. Er ist niemals auf den falschen Weg gegangen. Er hat einen Weg geschaffen, weil er sein Leben gezahlt hat. Und wenn Gott dein Leben von dir fordert, kannst du sagen, du hast bereits ein Leben erhalten für mich. Nämlich das Leben deines Sohnes. Und das ist genug, um mein Leben auszukaufen. Von der Macht, der Sünde und des Todes. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Und da muss aber viel Geduld da sein, ja, bis der das alles bezahlt hat. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Das ist sehr wichtig in dieser Geschichte, okay? Er geht nicht auf diesen Deal ein von diesem Mann. Er hätte sagen können, okay, ich habe ein bisschen Geduld, dann fangen wir an zurückzuzahlen. Jetzt machen wir so einen Ratenvertrag, ne, so ein Leasing-Ding für dein Leben. Und dann legen wir das mal vertraglich fest. Nee, der Herr macht was anderes. Der Herr sagt, okay, ich erlasse deine ganze Schuld. Das ist ein guter Herr, oder? Der ist sehr großzügig. Er hätte ja sogar sagen können, okay, du hast es ja angeboten, wir machen diesen Vertrag. Und es gibt so viele Christen, die genau das versuchen. Die sagen, okay, jetzt bin ich ja Christ, jetzt sündige ich nicht mehr. Jetzt, ne, jetzt schaffe ich das alles. Jetzt halte ich alle Gebote, ne, jetzt zahle ich dir mein Leben zurück. Und Gott sagt, im Neudeutschen, bist du deppert. Ja? Hast du es nicht kapiert? Du kannst es auch jetzt nicht. Ja? Du bist jetzt befähigt zu lernen, du bist befähigt zu heilen, aber glaubst du etwa, dass du jetzt alles kannst? Dass du jetzt vollkommen bist? Das bist du nicht. Das heißt, dieses Gerechtigkeitsdenken von vielen Christen, dieses ein guter Christ ist der, der alle Gebote hält und viel die Bibel liest und diese Dinge, geht auf die falsche Bahn. Es ist ein Versuch, einen Deal mit Gott zu machen, zu sagen, ich gefall dir jetzt, du hast keine Schuld mehr mir gegenüber, weil ich mich jetzt ja so anstrenge. Wie willst du denn mit Anstrengung 10.000 Talente bezahlen? Der müsste ja die gesamten Söhne Herodes ausrauben, dann hat er schon mal 900. Dann müsste er in die Nachbarländer einfallen und denen auch noch alle Schätze klauen. Ja, das mach mal. Du müsstest die Hölle überwinden als einzelner Mensch, plus den Teufel, plus den Tod, um das zurückzuzahlen. Viel Erfolg. Ja, ihr lacht. Aber so denken Christen und so behandeln Christen auch andere Christen. Wir fordern dann voneinander, dass wir diese Schuld bezahlen. Versteht ihr? Dann sagen wir, ja, du bist ein schlechter Christ, weil du trinkst. Ja, du bist ein schlechter Christ, weil du bist fremdgegangen. Und was erwarten wir dann von den Leuten? Dass sie ab jetzt ein perfektes Leben führen? Wir müssen erwarten, dass sie an Jesus glauben und ihn ernst nehmen. Dann werden sie ihm folgen. Und ja, die Bibel sagt, wenn wir untereinander sagen, dass wir Jesus folgen, aber es nicht tun, dann sind wir Lügner. Und da gibt es dann auch in der Bibel sehr klare Anforderungen, die auch Jesus in diesem Kapitel hier nennt. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, weise ihn alleine zurecht. Wenn er nicht auf dich hören möchte, wenn er sagt, nö, ich liege im Recht, dann nimm zwei oder drei hinzu. Rede ihm gut zu und sag, hey, du bist auf dem falschen Weg. Dass das kein von oben herabkommen und sagen, aber im Wort Gottes steht und du musst das halten, sondern es ist ein brüderliches und schwesterliches Aufeinanderzugehen im Ziel der Heilung. Wir sündigen, weil wir krank sind. Okay? Das ist der Punkt. Wir sündigen, weil wir krank sind. Und wir können Heilung bewirken, indem wir das Wort Gottes heilend anwenden. Das heißt, wenn wir einander in Liebe zurechtweisen, kann Heilung geschehen. Jesus sagt dann, wenn er nicht auf dich hören möchte, wenn er auch nicht auf zwei oder drei Leute hören möchte, dann muss er irgendwann von der Gemeinde eine Konsequenz erfahren. Wenn er nicht darauf hören möchte und trotzdem Teil dieser Gemeinschaft sein möchte, gibt es in der Bibel sehr klare Regeln, dass dieser Mensch irgendwann die Gemeinde verlassen muss. Wird nicht so viel praktiziert, ist aber biblisch und wurde in der frühen Kirche vehement praktiziert. Übrigens geht es hier nicht um Schwäche, sondern es geht um Uneinsichtigkeit. Es gibt Sünden, von denen wir nicht so leicht loskommen und die Zeit brauchen, bis sie heilen. Okay? Das möchte ich sehr stark betonen, aus einer seelsorgerlichen Sicht. Also hier steht auch kein Zeitlimit. Ne? Wann muss die Sünde überwunden sein? Sondern es geht um ein Bewusstsein. Ja, da ist eine Sünde in meinem Leben und ja, ich brauche Heilung. Wenn ein Mensch sagt, nö, ist alles okay, ist mein Leben, ich brauche das nicht, dann könnte ein Problem vorliegen. Also, das Interessante hier ist, natürlich kann der das nicht zurückzahlen. Und der Herr sagt, ich erlasse dir die gesamte Schuld. Wo er eben noch gesagt hat, ich fordere nicht nur dein Leben, sondern das Leben deiner Frau und deiner Kinder, erlässt er ihm jetzt die Schuld. Also da wisst ihr mal, was für eine Erleichterung auf diesen Mann kommt, okay? Wie der sich eigentlich jetzt fühlen müsste. Der müsste doch total befreit sein, oder? Total happy sein und jetzt anfangen, seine Mitmenschen zu lieben, oder? Jetzt schauen wir mal, was der Kerle macht. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er seinen Mitknecht. Der war ihm, jetzt aufgepasst, 100 Denare schuldig. Also nochmal zum Vergleich. Ja. 10.000 Talente sind ungefähr 100 Millionen Denare. Der Typ schuldet 100 Denare. Okay. Ist immer noch eine Menge Geld, okay? Ist nicht wenig. War im damaligen auch wahrscheinlich mehrere Monatseinkommen. Aber okay, das kann man zurückzahlen. Ne? Also mehrere Monatseinkommen, da kann ich einen Leasingvertrag oder einen Dingvertrag machen, da kann ich es abzahlen. Ja? Okay. Jetzt passt mal auf, wie der reagiert, der eigentlich so glückliche Mann. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Was ist denn das für einer? Ich sag dir, was das für einer ist. Das sind du und ich. Und zwar so häufig. Versteht ihr, wenn wir mal verstehen würden, dass uns vergeben ist, in unserem ganzen Mist, und wir mal aufhören würden zu sagen, ja, das ist ja in der Vergangenheit und jetzt bin ich ein besserer Mensch. Was heißt denn besserer Mensch? Bist du jetzt mehr geliebt als damals? Nein. Der Römerbrief sagt, er gab seinen Sohn für Menschen, die ihn gar nicht gesucht haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, weil alle so gute Sachen gemacht haben. Nee. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das heißt, ganz oft sind wir dieser Mensch. Ja, früher war ich auch schlecht, aber jetzt bin ich ja gut. Und dann mache ich dich zur Schnecke, ja? Wenn du nicht genauso gut bist wie ich. Das ist quasi Fallstrick Nummer 1 im Neuen Testament und trotzdem fallen wir drauf rein. Ich meine, wie viele Verse kann man da nennen? Was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge. Und siehst deinen eigenen Balken nicht. Sowas zum Beispiel. Es sind so klare Aussagen von Jesus. Sogar im Zentrallehrabschnitt von Jesus Christus in seiner Bergpredigt nennt er Vergebung. Wir müssen das kapieren, ihr Lieben. Und wenn wir das relativieren, wenn wir dieses Konzept der Vergebung relativieren, dann wurden wir getäuscht. Dann wurden wir betrogen. Denn das ist die ultimative Vergebung. Wenn du glaubst, die Vergebung untereinander ist dann auch nur partiell oder ja, irgendwann kannst du dich ja erheben über andere, irgendwann bist du ja besser als der andere, dann glaub mir eines, der am Kreuz hing ist besser als du. Hoffe, dass er dich nicht gleich behandelt. Hoffe, dass er dich nicht genauso behandeln wird, wie du die anderen behandelst. Weil er ist definitiv besser als du. Definitiv. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen. Also es ist wirklich skurril. Ne? Also ich will diese Geschichte lebendig machen. Der kommt gerade von seinem Herrn raus, hat seine Frau, seine Kinder behalten dürfen und 10.000 Talente Schulden. Und der geht als nächstes zu seinem Nächsten und packt den und schreit den an. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Ah, den Satz kennen wir irgendwoher, gell? War das nicht genau das, was der auch seinem Herrn gesagt hat? Ah, dann wird er bestimmt jetzt auch kapieren, ah, Moment mal, das habe ich auch meinem Herrn gesagt. Ah, jetzt erlasse ich ihm auch die Schuld. Macht er bestimmt, oder? Schauen wir mal. Er aber wollte nicht. Oh. Sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Ich meine, es ist ja eine gerechte Handlung, oder? Und es ist ja gerecht. Er darf ihn ja ins Gefängnis werfen, oder? Oder nicht? Ja, es ist doch gerecht. Ja, aber es ist unbarmherzig. Was willst du, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit? Wisst ihr, das Interessante ist, wenn wir im Gerichtssaal stehen und wir sind die Ankläger, schreien wir nach Gerechtigkeit. Wenn wir die Angeklagten sind, schreien wir nach Gnade. Kein Angeklagter schreit nach Gerechtigkeit. Jeder Angeklagte schreit nach Gnade. Okay? Die Frage ist, in welcher Position sehe ich mich? Bin ich gerecht durch meine Taten? Oder bin ich begnadigt durch Gott? Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den gesamten Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Oh, das ist ein ganz schön hartes Fazit, oder? Ich sage das nicht, um Angst zu machen, okay? Ich lese diese Stelle nicht vor, um jetzt irgendwie euch einen schlechten Jahresabschluss zu geben. Aber wisst ihr was? Ich glaube, viel ernster kann es Jesus nicht darstellen. Oder? Viel ernster kann es Jesus nicht darstellen, wie wichtig, wie fundamental wichtig es ist, dass wir vergeben. Dass wir loslassen. In Matthäus 7. Ah, nicht Matthäus 7, Moment. Warum habe ich Matthäus 7 aufgeschrieben? Das ist nicht richtig. Okay. Was will Jesus hier deutlich machen? Ich habe vorher schon diese Bergpredigt genannt. Oder diese Rede von Jesus, ja, wo er zum Beispiel sagt, was siehst du in den Splittern deines Bruders Auge? Den Balken selber siehst du nicht. Matthäus 7, ja. Wenn wir nicht vergeben und wenn wir diese Dinge nicht loslassen, werden wir auch keine freie Gottesbeziehung haben. Das möchte ich ganz klar sagen. Der erste Johannesbrief zum Beispiel lehrt unmissverständlich, du kannst nicht behaupten, Gott zu lieben und gleichzeitig die Menschen verachten. Es ist unmöglich. Und nochmal, hier geht es nicht um Momentaufnahmen, okay? Streiten tun wir alle und wir alle haben mal diesen Groll gegenüber jemandem. Die Frage ist nur, was machst du damit? Und so wie wir vorher gesungen haben, komm heute zum Vater, ist die Frage bei dem Thema Unvergebenheit, nährst du dich davon oder tötest du es? Das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Nährst du dich von Unvergebenheit? Nährst du dich, um dir selber eine Position zu verschaffen, die über bestimmten Menschen steht? Oder tötest du Unvergebenheit? Was damit sein kann, du fällst wieder ganz runter, weil was dir dann bleibt, ist vielleicht der Schmerz von dem, was dir angetan wurde. Und du hast kein Recht mehr, irgendwas einzufordern. Es kann sein, dass du damit fällst. Aber vielleicht fällst du damit in die Arme Gottes. Anstatt zu versuchen, von der Gnade Gottes wegzulaufen und es selber zu lösen. Wir müssen Dinge untereinander klären, okay? Vergebung heißt nicht, ich halte den Mund und erdulde alles und so weiter. Es gibt da ganz ungesunde Dinge, auch in christlichen Theologien, wo dann Frauen gezwungen werden, mit Männern verheiratet zu bleiben, die sie vergewaltigen und schlagen und so weiter. Ich glaube nicht, dass es darum geht, okay? Sondern es geht darum, dass unser Herz bewahrt werden muss. Wir müssen Dinge untereinander klären, wir müssen Dinge auch ansprechen. Wir dürfen auch mal wütend werden. Ja, die Bibel sagt, wenn wir zürnen, dann sollen wir nicht sündigen. Also wir müssen die Schwelle erkennen, ja, wo ein Zorn noch gerechtfertigt ist und wo er nicht mehr gerechtfertigt ist. Aber in allem gilt, wenn Zorn uns zerfrisst, ist es meistens keine Momentaufnahme. Das ist eine langfristige Sache. Wenn Unvergebenheit uns zerfrisst, ist es meistens keine Momentaufnahme. Das ist eine langfristige Sache. Wenn du geistlich frei sein möchtest, lass los. Und die Frage ist, wie geht das? Man soll ja immer so praktische Dinge reinbringen, ja, in Predigten. Muss ich mir immer ganz bewusst machen am Ende meiner Predigt. Irgendwas Praktisches. Wie lässt du los? Ich würde dir Folgendes empfehlen, aus der Bibel heraus. Komm zu Jesus. So wie der Knecht das getan hat. Er geht zu seinem Herrn und fleht. Wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen hast, dann ist das Sünde. Dann komm damit zu Jesus. Komm zu Jesus und sag, Jesus, ich werde das nicht los. Da ist so eine Verbitterung in mir, da ist so ein, immer wenn ich diese Person sehe, da werde ich stolz und hochmütig und ärgerlicher. Das will ich nicht, weil ich soll ja meine Feinde lieben und alle anderen auch. Also kann ich nicht damit leben. Also musst du mich befreien davon. Also geh damit zu Jesus, okay? Das ist der erste Schritt. Hör auf, Jesus zu sagen, was er dem anderen antun soll. Oder wie arm und schlecht es dir geht. Geh mal mit deinem Herzen zu Jesus und sag, Jesus, was ist denn da eigentlich los? Warum komme ich eigentlich alle 3 Tage zu dir mit meinem kranken Herzen und sag, wie schlecht es mir geht? Vielleicht muss ich da was loslassen. Und Gott sagt, ja, ich würde sie gerne wegnehmen, aber du hältst es ja fest. Ich würde ja gerne dafür sorgen, dass du dich wieder frei fühlst, aber du willst festhalten. Du willst den anderen nicht loslassen. Und deswegen ist dieses Wort von Jesus so wichtig. Was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Es ist wie eine Schnur, die sich durchzieht. Ja? Ich vergleiche es oft mit so einer Schnur, die vom Himmel her kommt. Ja? Dann ich halte die so und die geht dann zum Beispiel zu Amaryllis. Ja? Und du hältst das Ende. Ja? So. Und Gott versucht es zu ziehen, ja? Und die Schnur wieder zu sich zu ziehen. Aber wir halten fest. Ne? Dann ist da eine Bindung. Dann ist da eine Kettung. Ja? Wenn Amaryllis loslässt, dann ist sie frei. Wenn ich festhalte, bin ich noch gebunden. Sie ist dann frei. Und wenn ich loslasse, bin ich frei. Ne? Wenn ich jetzt auch zum Beispiel mit Amaryllis ein Problem hätte, was wir nicht haben, aber ne, deswegen hypothetisch, und dann in den Himmel, und ich würde loslassen, dann ist nur noch sie gebunden. Ich bin frei. Das heißt, du kannst auch nicht verantworten, was der andere tut. Ja? Vergebung heißt nicht, ich muss darauf warten, dass der andere mir vergibt. Ich muss vergeben. Ich muss vergeben, auch wenn der andere mir nicht vergibt. Ich muss frei werden davon. Und deswegen muss ich diese Bindung lösen. Auch wenn der andere es vielleicht sein Leben lang nicht tun wird. Das ist aber nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, das zu klären, indem ich das kläre. Und das zu klären, indem ich das kläre. Ja? Also diese beiden Beziehungen hängen nun mal zusammen. Das heißt, ich komme zu Jesus mit meiner Unvergebenheit und sage, Herr, das ist ein Riesenproblem. Mach mich frei davon. Dann wird Folgendes geschehen. Er wird dich frei machen. Es kostet dich aber eventuell was. Und zwar nicht, dass du die Schuld zurückzahlen musst. Eventuell kostet es dich Demut. Es könnte nämlich sein, das ist nicht immer der Fall, okay? Aber es könnte sein, dass der Heilige Geist dir sagt, dann geh mal zu dem anderen und sprich Vergebung aus oder noch besser, entschuldige dich selbst. Bitte um Vergebung. Das heißt, das wird der Heilige Geist eventuell sagen. Er wird sagen, dann mach. Ja? Ich helfe dir, aber dann mach. Vielleicht sind es auch Dinge, die du gar nicht mit anderen klären kannst. Vielleicht ist die Beziehung so zerrüttet, der andere zum Beispiel will dir nicht vergeben, dass da wirklich ein Gespräch nicht mehr möglich ist. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist erstmal das mit Jesus zu klären, zu sagen, Jesus, ich möchte den anderen loslassen. Ich gebe ihn oder sie in deine Hände. Ich gebe das ab an dich. Ich bin nicht der Richter. Ich bin nicht besser oder schlechter als der andere. Ich schaue auf meinen Lebensweg. Ich brauche gar nicht so viel mich um andere Leben kümmern. Also ehrlich gesagt, mein Leben ist schwierig genug. Ich kann nicht auch noch gucken, was andere in ihrem Leben machen, ja, und die auch noch beurteilen. Ich muss mein Leben beurteilen. Ja. Ich kann anderen helfen in dem, was ich schon erkannt habe. Aber ich kann nicht dafür sorgen, dass die anderen das auch noch alles richtig machen. Das heißt, schau auf dein Leben. Schau auf dein Herz. Und schau, dass du einen geraden Weg mit Jesus gehst. Und dann sage ich dir eines, dann wird Heilung geschehen. Dann wird Heilung geschehen in deinem Herzen. Das dauert vielleicht lange, und das ist ein weiterer praktischer Punkt. Manchmal müssen wir Dinge aussprechen. Okay? Bittere Wurzeln sind unter anderem deswegen da, weil sie nicht ans Licht kommen. Wenn du immer nur das alleine mit dir und Gott ausmachst, dann wird Gott irgendwann sagen, bekenn, damit du heil wirst. Jakobusbrief sagt das. Es gibt bestimmte, und nicht alle, okay, ganz wichtig, deine Sünde ist dir nicht deswegen vergeben, weil du es irgendjemandem beichtest. Das ist eine Theologie, die ich persönlich nicht glaube. Ich glaube, es geht darum, dass du mit Jesus das klärst. Aber wir brauchen manchmal den anderen, um heil zu werden. Da geht es dann nicht mehr darum, bin ich gerettet oder ist mir vergeben, sondern geht es darum, bin ich gesund. Und deswegen brauchen wir manchmal andere Menschen, denen wir das erzählen können. Und zwar nicht in Lästerei, okay, also nicht so ein, boah, der kotzt mich so an, sondern komm mit dem, was in dir vor sich geht und sag, hey, ich habe da ein Problem. Kann ich dir einfach mal sagen, wie ich mich fühle? Und kannst du für mich beten? Weil ich will das nicht. Okay, das brauchen wir manchmal. Das heißt, Hosen runterlassen manchmal und sagen, wie es ist. Ja. Und es wird Heilung bringen. So wie wir vorher gesungen haben, das ist der Abschluss meiner Predigt. Komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Wenn du dich selbst anklagst für deine Unvergebenheit, was eine unglaubliche dumme Lüge des Feindes ist, ja, wenn du jetzt auch noch anfängst, dich selbst anzuklagen wegen Unvergebenheit, es geht nicht um Unvergebenheit, okay? Komm zu Gott. Der kommt nicht mit Verurteilung zu dir. Wenn das, was wir gelesen haben, Gottes Wesen ist, dann praktiziert er ja genau das an dir. Wenn du also mit deiner Schuld kommst und du merkst, du hast es verbockt und du kannst nicht mehr zurückmachen, was macht der Herr? Er erlässt dir deine Schuld. Einem demütigen Herzen naht sich Gott. Und diesem Herzen wird die Schuld vergeben. Einem Hochmütigen widersteht Gott. Wenn du also kommst und sagst, so Gott, ich erwarte jetzt mal die kurze Emotionsspritze, damit ich mich nicht so schlecht fühlen kann, damit ich wieder Zeit habe, mich aufzuregen über den anderen, dann wird Gott das nicht machen. Wenn du kommst und sagst, Herr, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht am Zorn festhalten. Ich möchte nicht festhalten an bestimmten Personen. Nicht festhalten an bestimmten Bildern in meinem Kopf, die passiert sind. Nicht festhalten an bestimmten Dingen. Und ich möchte auch nicht festhalten an meinen eigenen Fehlern, weil manchmal können wir uns selbst auch nicht vergeben. dann wird dir Gott helfen, loszulassen. Und es wird geschehen. Das ist ein Versprechen Gottes. Es wird geschehen. Du wirst frei sein. Amen.